Auch wenn unsere edle Heimat von allen Seiten belagert wird, so werden wir doch widerstehen, so wie unsere Ahnen es vor uns getan haben. In diesen finsteren Zeiten, in denen unsere verderbten Brüder unsere Küsten verwüsten, werden wir standhaft bleiben und siegreich sein. Denn wir sind die Azur, die wahren Kinder Anarions, und Ulthuan wird niemals fallen.
Ganz wunderbar, Freunde. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder schönes Wochenende oder wie auch immer. Mein Name ist Grabowski, bei mir habe ich den lieben Jeremy und Paul und heute geht es um die Hochelfen, wie ihr vielleicht eben schon gehört habt. Ein Volk stolzer Schönheit, Wissen, Tapferkeit und tragischer Geschichte. Und das Schicksal von diesen feinen Recken in edler und Reckinnen in edler, im edlen Zwirn könnte nicht weniger mit dem Gleichgewicht der alten Welt in Verbundenheit stehen. Einen wunderschönen guten Tag.
Schönen guten Tag an den Empfangsgeräten.
Hallöchen und höret, höret.
Hallöchen und höret, höret. Genau, das haben wir noch vergessen. Freunde, ich freue mich sehr, sehr, dass wir uns, sehr stark, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben, uns wieder hören und sehen können teilweise. Das ist wunderbar. Ich hoffe, euch geht's ähnlich gut wie mir, also wirklich gut. Wollen wir zum Hobby Progress kommen, direkt? Was haltet ihr davon?
Immer. Immer, immer.
Immer. Geil.
Jeremy hat so einiges zu erzählen.
Der hat einiges zu erzählen. Ich glaube, dann sollte Jeremy auch anfangen, dass wir ihn zur Not zügeln können.
Ja, gut. So viel ist, also es ist schon viel, aber es ist nicht so viel zu erzählen, ne? Ich habe meine kleine Anzahl von 40 Clanraten mal fertig gemalt.
Streber.
Also ich habe mir einen dicken Block habe ich mir gemalt.
Dicken Block.
Die müssen ja schließlich auch was schieben. Weil ich habe ja auch angefangen, also ich habe mir eine Höllenglocken-Proxy gedruckt und das Gefährt jetzt auch schon bemalt fertig. Es fehlen natürlich noch die Rattenoger-Alternative und die graue Propheten-Alternative, die auf der Höllenglocken-Alternative in die Schlacht reiten. Genau, und die Höllenglocke, also ich glaube, in Old World-Regeln ist das leider so, dass die großen Gefährte neben Infanterieblocks starten, aber dann als eigenes Modell durch die Gegend fahren. Das war früher anders. Das fand ich eigentlich auch immer cooler, dass halt dann die Höllenglocke tatsächlich ins Regiment integriert war und die sich so als eins bewegt haben, sodass die auch sozusagen geschoben wurde. Aber da muss ich mal gucken. Vielleicht ignoriere ich das auch einfach bei Spielen, weil Rule of Cool und so.
Mhm.
Dann habe ich noch, also im Endeffekt, jetzt meine 1500 Punkte zum Großteil bemalt und habe jetzt noch so 15 Figuren, also Waffenteams, Anführer, die ich noch bemalen muss. Und dann.
Die hast du quasi noch über. 500
Punkte scalen. Genau. Ich habe ja jetzt erstmal nur Truppen gebatchpainted bis zum geht nicht mehr. Und so ein paar Rattenoger und jetzt fange ich die einzelnen Charaktermodelle an.
Ja, aber das klingt doch richtig gut.
Ja, also ich bin auch recht zufrieden. Also es hat halt natürlich andere Projekte haben dann jetzt halt pausiert, so Horus Heresy, aber ich hatte halt auch Bock, einfach mal mit Old World voranzukommen. Gerade weil ich immer finde, so die Befriedigung, wenn man sieht, kommt immer erst, wenn man wirklich so 2-3 Regimenter dann auch da stehen hat, fertig. Und nicht nur so einzelne Figuren wie bei jetzt 40k oder so. Deswegen.
Ja, man muss erstmal starten, ready auf jeden Fall, ne? Das ist, das ist bei mir genauso. Dann kommt da auch so ein bisschen die Motivation, die Malfreude, die wird dann, also die kommt dann entweder richtig auf oder die wird zumindest dann verstärkt auf jeden Fall, wenn ich da was mache. Und hast du noch irgendwas deinem Hobby Progress hinzuzufügen, mein Lieber?
Nee, das war's tatsächlich. Also ah, okay, zu mehr cool. Bin ich
dann würde ich. Ja, zu mehr, mal eben gerade schnell Mittagspause und so, ne? Nee, dann würde ich mal direkt weitermachen an dieser Stelle mit meinem Krempel. Bei mir ist tatsächlich ein bisschen was passiert, auch wenn man noch nicht allzu viel sieht, also wenn ich noch nicht allzu viel davon sehe. Aber so, und jetzt kommt's. Ich habe beim Imperator nichts Neues, dem anderen Podcast von mir, des Öfteren schon mal erwähnt, dass ich mir mit unserem Bad Malstrom-Komplex Gedöns, was wir da ja mal hatten, dass sie da angefangen hatte, mir so eine Taktik zurechtzulegen und auf der einen Seite sehr viel dem Zufall überlasse, auf der anderen Seite, also dass ich mir irgendwie so Killteams oder Armeen oder so auswürfel, so settingbedingt irgendwie, und dann einfach nur den Kopf ausmache und sage, ja geil, dann mache ich jetzt halt Mantis Warriors, Abfahrt, tschüss, denke ich nicht weiter drüber nach, sind halt cool. Das ist allerdings auch so ein bisschen der große Vorteil, wenn man irgendwie fast jede Fraktion aus dem Butt-Up-Setting geil findet, dann tut's halt auch nicht weh, dann ist man eigentlich immer nur positiv überrascht. Also ich kann es wärmstens empfehlen, mach das auf jeden Fall. Und auf der anderen, das war das Zufallsding, mehr oder weniger, und auf der anderen Seite steht natürlich noch meine Taktik mit fertigen Armeelisten schreiben oder Armeelisten fertig schreiben und die nicht mehr anzufassen. Und wenn die geschrieben ist, dann wird die gebaut, dann wird die bemalt, dann wird die gespielt. Und ich freue mich einfach wie ein Schneekönig. Und das ist halt ganz geil. Und das nimmt eine ganze Menge Stress und Druck aus dieser ganzen Situation. Und das pusht einen ungemein. Das sage ich euch, Freunde. Das ist wirklich ja, gnadenlos gut. Das hat bei 40k und 30k jetzt schon richtig gut funktioniert. Mehrmals. Also ich kann es wärmstens empfehlen, wie gesagt. Und natürlich, warum sollte es anders sein bei The Old World? Und da habe ich das jetzt gemacht und habe mir erstmal 500 Punkte Bretonen zusammengeschrieben. Ja, und ich muss sagen, das ist eigentlich alles, also es war ja schon vorher schon ein Großteil gebaut, weil ich ja mal diesen Baurausch hatte und ganz viel dann einfach zusammengeklebt und gesteckt und was weiß ich, was ich alles habe. Deswegen gab es schon einen kleinen Fundus. Ich musste jetzt aber noch ein bisschen was bauen, um diese 500 Punkte voll zu kriegen. Und meine Armeeliste sieht aus wie folgt, die kann ich ja mal kurz vorlesen. Die ist halt auch nicht so lang, weil es nur 500 Punkte sind. Aber angeführt von einem Baron auf Königspegasus, also ein Großmodell in Anführungszeichen, habe ich schon dabei, was auch wunderschön ist, wie ich finde. Dann habe ich einen einzelnen Paladin mit Banner, also meinen Armeestandartenträger am Start. 5 Ritter des Königs zu Fuß, 5 Ritter des Königs beritten, 10 Landsknechte und 10 Bogenschützen. Mit so ein kleines bisschen Ausrüstung, aber wirklich nur minimal. Also die haben halt einen Banner dabei und ja, das war es dann eigentlich schon halt so. Ne? Also mit Bannern sind die ausgerüstet und für mehr war halt nicht Geld oder beziehungsweise Punkte da. Aber das steht schon mal und ich habe jetzt hier heute, also bis eben zum Aufnahmestart, noch die Pferde von den berittenen Rittern zusammengeklebt und noch ein paar Landsknechte, die hier liegen, und das geht bald rund. Ich spekuliere so ein bisschen darauf, irgendwie morgen oder übermorgen grundieren zu können nach der Arbeit. Mal gucken, wenn mir das Glück heute ist, sollte das hinkommen. Und ja, dann geht's weiter, ne? Und ich sag euch, die Motivation ist jetzt halt schon da, weil ich habe alles andere von Old World weggeräumt. Also wirklich weggeräumt, komplett aus dem Sichtfeld. Ich habe das alles auf den Dachboden gebracht, dass ich die Scheiße nicht sehen muss. Und dachte mir so, ich habe mir jetzt meine 500 Punkte rausgenommen. Die sehe ich halt. Die mache ich jetzt auch fertig. Und wenn die fertig sind, dann kommen die nächsten 500 oder keine Ahnung, ich weiß noch nicht, welchen Schritt ich dann davor gehe, aber dann kommen die nächsten Punkte und das ist, glaube ich, eine ganz geile Sache. Und ja, das war's bei mir und da würde ich jetzt mal direkt an Paul weitergeben, weil ich auch gerade merke, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Redezeit, gefühlt so viel Redezeit, während eines Hobby-Progresses.
Kurz dazu. Ich finde es sehr bewundernswert, dass du das machst, dass du dir wirklich eine Liste zusammenschreibst und dann wirklich nur diese Liste machst, weil ich bin einfach das komplette Gegenteil. Ich weiß auch, dass
ich
Paul
immer
auf der
gemacht.
Taktika, als ich mir die Skaven geholt habe, dass Paul völlig verwirrt neben mir stand und gefragt hat, ja, aber hast du denn auch, also ist das eine Liste oder was willst du mit den ganzen Clanraten? Und ich bin halt wirklich wie so ein Fünfjähriger da und ich bin so, ah, ich will das haben, ich will das haben, ich will eigentlich alles haben. Könnte ja mal sein, dass ich mir 5000 Punkte auf den Tisch stellen muss.
So.
Kann ja mal passieren halt, ne? Nee, das ist, ich kenne das, ich war ganz lange genauso, Jeremy, das ist hart. Es ist wirklich anstrengend auf jeden Fall, aber die Lösung ist
echt nicht
mach
hilfreich.
Dir so eine scheiß Liste. Überleg dir, was du halt machen willst. Schreib dir eine Kackliste und dann machst du nur das. Ich meine, die anderen Sachen, die kannst, räum sie weg, dass du sie halt nicht mehr siehst. Ne? Vergiss nicht, wo du sie hingeräumt hast. Auch so ist es mir auch schon mal passiert. Aber dann suchst du einfach unnötig lange und findest die Sachen dann wieder, wenn du es halt gar nicht mehr brauchst. Das ist auch ärgerlich. Aber das bringt richtig viel. Also bei mir. Das ist total gut.
Ja, ja. So. Ich habe auch eine Liste geschrieben, jetzt für 1500 Punkte, weil ich halt schon was weiter war oder bin. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, es hilft auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, genug von uns. Paul, wie ist denn dein Hobby-Progress?
Ich habe mich weiter mit meinen Vampiren beschäftigt und habe angefangen, die anzumalen. Ich hänge jetzt so ein bisschen bei den Skeletten fest. Nachdem ich angefangen hatte, die normal anzumalen, war ich richtig genervt irgendwann, weil die einfach so fiddelige Modelle sind und die sind so scheiße anzumalen. Und dann habe ich mich entschlossen, die wie Geister anzumalen. Und jetzt bin ich lediglich immer noch am Überlegen, male ich die jetzt grün an oder rot oder blau? Und wie genau gehe ich davor? Ich habe jetzt mir schon die zweite fluoreszierende Rotfarbe gekauft, die aber auch wieder nur Magenta ist. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich einfach auf grün hinauslaufen.
Hast du schon mal an Blau-Grau gedacht, sowas?
Ja, sah nicht so gut aus. Also ich habe so ein paar Testdinger gemacht, in allen möglichen Farben, sogar orange und so. Also ich habe das auch unserem werten Hobby-Club-Publikum gezeigt und da waren die Stimmen
auch
grün.
Stimmt, du hast ja ein Foto in die Gruppe gestellt letztens.
Aber geht's da jetzt um Klamotten und so? Weil bei Skeletten,
komplett.
Denk ich mal, da ist ja der Großteil.
Die Skelette werden komplett grün, leuchtend, als wären es halt Geister, so wie bei Herr der Ringe, weißt du?
Ja, okay. Ja, weil habe ich immer als erstes im Kopf, okay, ist er eigentlich nur Trockenbürsten?
Ist er nur Dippen? Was stellt er sich so an?
Bei den GW-Skeletten ist ja gar kein Knochen mehr zu sehen. Die musst du ja anmalen wie normale Figuren, mit Stoff und Rüstung und dies und das. Ultra nervig. Und deswegen dachte ich, mach ich die einfach als Geister. Ist ja auch mal was anderes so, ne?
Ja, aber man muss dazu auch sagen, ultra nervig, ja, aber die GW-Skelette, gerade die neuen jetzt, die da für die Soulblight Gravelords rausgekommen sind mit dem ganzen Spirit-Gedöns und was die jetzt ja noch bekommen haben oder bekommen werden, ist, glaube ich, jetzt schon in der Vorbestellung, ne? Die Dingens, diese Battle Force oder wie das da bei Age of Sigmar heißt, mit diesen neuen Skeletten, die sehen schon richtig stark aus, ne? Also ich bin da echt ein ganz großer Fan, muss ich sagen.
Ja, also ich weiß, das hast du ja letzte Zeit schon öfter gesagt, ich finde die solide. So, also die sind okay. Ich finde tatsächlich die Cursed City, also die noch aktuellen Skelette, sehen cooler aus als die neuen. Also sie sind halt einfach nervig anzumalen. Und sie sind nervig zusammenzubauen. Also mir sind zweimal Beine durchgebrochen bei denen, weil die einfach so dünne Stellen teilweise haben. Also nie wieder Skelette.
Ich hatte, glaube ich, auch die falschen im Kopf. Wenn ich an Skelette denke, denke ich halt noch so diese Oldschool Warhammer Fantasy Skelette, die halt wirklich nur ein Regiment aus Typen mit, also aus Skeletten mit einem rostigen Speer und einem Schild in der Hand sind, so, wo ja wirklich 90% einfach Knochenfarben gebürstet hast und dann war's gut.
Ja, das wäre ja easy, aber ne? Die hätte ich halt weiß angesprüht und dann Akrax Earthshed drüber.
Ja, die Spearheads sind ja auch eher so, dass die wieder mehr Details auf einzelne Modelle legen, dass man die so in Masse dann aufstellt.
Aber auch richtig schick, ne? Also bei diesen Ghoulen von den Flesh Eater Cords habe ich auch ein bisschen geflucht, weil die auch sehr dünne Beine und Arme wirklich haben. Das ist wirklich sehr fisselig und wenn man es nur gewohnt ist oder in der Regel gewohnt ist, Space Marines zusammenzukleben und man sich dann denkt, ja klar, das machst du halt mit verbundenen Augen, während du schläfst. So nach dem Motto, ist halt, so ist es halt drin, so Space Marines zusammenzubauen. Und dann sitzt du da und hast dann irgendwelche Age of Sigmar Modelle. Ja, ich dachte mir so, warte mal, wenn ich das jetzt so oder so, warum passen die Beine nicht? Ach so, weil es Arme sind. Ja, geil, natürlich. Cool. Ich trottel. Der eine Ghoul, der hat einen abgerissenen Arm als Waffe. Also ich bin sprachlos und begeistert. Das ist einfach. Nee.
Also das ist ja bei Ghoul noch Waffe.
Pragmatismus finde ich toll. Ich finde Pragmatismus ja wirklich toll in ganz vielen Lebenssituationen. Und der Typ ist echt so, ich dachte mir so, geil. Weiß ich nicht. Der hat einfach einen abgerissenen Arm als Knüppel in der Hand. Ich meine, so optimal.
Das ist ja der Klassiker. Jemand den Arm ausreißen und mit dem selbigen dann noch totschlagen. Und
ja, als Ghoul
dann wahrscheinlich noch ab und zu abbeißen.
Ja, der sieht auch ein bisschen angeknabbert aus. Also wundern würde mich das halt nicht. Aber naja. Nee, gut. Aber bevor wir jetzt noch weiter ausschweifen und hier 3 Stunden Hobby-Progress besprechen, was wir auch gerne können natürlich, wollen wir vielleicht mit dem eigentlichen Folgenthema starten. Was haltet ihr davon?
Immer raus dann.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Sehr schön. Sehr schön. Also, starten wir mal in unsere Folge 13 des Altdorfer Herold. Die Hochelfen oder auch Azur. So. Und die Hochelfen, auch bekannt als Azur, sind halt ein sehr stolzes und edles Volk mit einer, ja, tausenderalten Kultur. Und sie selber, also sie sehen sich selbst als das zivilisierteste Volk der Welt mit einer beispiellosen Kombination aus Weisheit, Anmut und Kriegskunst. Und ihre Magie reicht fast an jene der uralten Slann heran. Und ihre disziplinierten und kunstvoll ausgerüsteten Armeen sind gefürchtet in allen Ländern, ja, die man halt so kennt in der alten Welt. Und da, ja, was soll ich sagen? Man hört ja dieses leichte Ego-Problem raus. Die sind
relativ von sich selbst überzeugt, ne?
Ja, ich vermute da ein leichtes Ego-Problem. Also wenn man alleine so seine Zauberkünste mit den Slann vergleicht, ja. Also ich denke mal, die sind gut, aber anders. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man das vergleichen kann, weil ja, das ist halt, jeder kann irgendwas und die Slann konnten auf jeden Fall zaubern. Sagen wir es mal so. Das haben die auf dem Kasten ganz gut gehabt.
Ist halt auch easy zu behaupten, man kann dasselbe wie die Leute, die nicht mehr auf der Welt sind und keiner kann es nachprüfen.
Ja, ja, richtig. Das stimmt jetzt echt, das müsst ihr mir glauben. Echt? Ja, ja, doch.
Ja, ja, die Slann, also die waren, ja, die waren gut, aber wir sind schon, also auf dem gleichen Level.
Die sind schon besser.
Mindestens.
Mindestens auf dem gleichen Level. Eigentlich haben die das ja von uns gelernt. So, ne?
Ja, ist, als würde man Waisenkinder belügen, weil wen sollen sie fragen, ihre Eltern?
Bist du dir wirklich sicher? Ja, du, ich glaube, also hier, Horace P. McSpitzohr, kannst du echt glauben. Wenn der sowas sagt, dann, ne, der kämmt sich noch kurz die lange Mähne und dann passt das schon. Alles cool. Nee, aber man hört ja schon raus, was sie für eine Selbstwahrnehmung haben. Offensichtlich keine wirklich gute oder zumindest eine relativ toxische, zumindest anderen Völkern oder Kulturen der alten Welt gegenüber. Es ist ja schon so ein bisschen assi auf jeden Fall halt, ne? Aber ich habe ja eben auch gesagt, dass sie halt auch bekannt sind unter dem Namen Azur. Und der Name Azur leitet sich vom Gott Asurian, wie auch nie anders zu erwarten ist, ab. In dessen Schrein auf Ulthuan oder Ulthuan die ewige Flamme brennt. Dieser Schrein wird von der Phönixgarde bewacht. Das sind so schweigsame Krieger von unvergleichlicher Loyalität. Also die ziehen halt da ordentlich durch, die sind richtig stabil auf Linie. Und wahrscheinlich haben die ein noch größeres Ego-Problem als ihre, ja, Kollegen, könnte ich mir vorstellen.
Die sind aber auch die Elite der Elite, also da kann man schon.
Ja, ja, die Elite der Elite der Elite und der Plan ist der Plan ist der Plan und bloß nichts hinterfragen und so. Ich finde so ein bisschen, ich tue mich schwer mit so Elfen, Völkern, bla und so im Fantasy-Bereich, die wirklich geil zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen, oder mich mit denen anzufreunden. Wir werden ja später noch zu den anderen Elfenvölkern kommen, aus der alten Welt. Es gibt andere, die feiere ich, auf jeden Fall, die finde ich cool. Hochelfen ist halt so ein schwieriges Ding. Das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen Etepetete, ne? Und naja, gehen wir mal direkt weiter zu den körperlichen Merkmalen und zu der Mentalität, was die halt so ein bisschen ausmacht. Und Hochelfen sind halt größer und schlanker als Menschen. Das unterscheidet die schon mal ganz gut. Ihre Haut ist hell und beinahe elfenbeinfarben. Also wirklich, die ist sehr, ja, weiß nicht, kann man da schon von Alabasterfarben sprechen oder sowas? Also die ist halt wie, wahrscheinlich haben die keine einzige Pore oder sowas, weiß ich nicht. Ich stelle mir die so ein bisschen vor wie Legolas und sein Vater, Butter. Wahrscheinlich eher sein Vater, so mal 1000, könnte ich mir ganz vorstellen. Genau, eine Haut wie Butter, du sagst es. Die Haarfarben allerdings reichen von grau über braun bis schwarz. Gelegentlich treten auch mal blonde Exemplare auf, also da höret. Es ist nicht so dieses typische Ding von wegen Elfen sind alle blond, ne, wie man das halt so kennt. Aber da, bei denen ist es dann doch eher, sind sie natürlicheren Haartöne von braun, schwarz und grau, wahrscheinlich ist altersbedingt. Und ihre Bewegungen, also ihr Bewegungsapparat, wie sie sich halt bewegen, ist halt ja geprägt von so einer sehr ja ausfallenden Grazie und Geschwindigkeit halt natürlich, ne? Also diese, also das wirkt alles, glaube ich, das müsste alles wirken wie so eine perfekt getimte Choreografie. Und irgendeiner steht dann so schnipsend im Hintergrund, weißt du, so ein Trainer, ne? Der dann hier noch, ne, von wegen so, ey, ich muss da und da hinlaufen und so eine Scheiße. Sowas wahrscheinlich, ne?
Ich finde, man kann sich das immer ganz gut vorstellen. Ist zwar anderes Universum, ist aber auch Elf. Bei D&D, weiß ich noch, habe ich mal ein Buch gelesen, da ging es zum Beispiel um einen Elfen, während all seine Gefährten, die nicht elfisch waren, durch den Schnee warten mussten, ist er im Endeffekt auf der Schneedecke rumgelaufen, weil er sein Gewicht so gut verteilen konnte.
Das kommt mir auch dezent bekannt vor. Sind die irgendwie, leitet sich das ab von so einer Gruppe tapferer Recken, die einen Bergpass überqueren müssen? Könnte das sein?
Ach stimmt, es kam ja sogar auch in Helle Ringe vor. Nee, ich meinte richtig. Tatsächlich Christo Oden von Dungeons and Dragons. Aber stimmt,
aber alle sind komplett ja im auch. Schnee versunken und kämpfen sich einen zurecht. Und so, oh scheiße, Alter, ey, kurz vor, weiß ich nicht, uns frieren die Füße ab und all so ein Mist. Und Legolas kommt dann daher, so richtig, richtig entspannter Typ, läuft direkt neben denen auf dem Schnee. Also er wiegt absolut, der hat wahrscheinlich Minusgewicht. Der muss sich irgendwo an der Felskante selber so runterdrücken, dass er nicht wegfliegt. Und dann kommt er da so herstolziert, so, hey, moin, Freunde, na, wie geht's euch? 2 Zentimeter weiter kämpft sich Gimli mit seiner fetten Axt durch den Schnee. Aber ich kann hier trotzdem oben drauf rumlaufen halt. Ne? Und hinterlass nicht mal Fußspuren. So, ne? Also genau so stelle ich mir das vor. Genau so wird das wohl sein, auf jeden Fall. Und was denen aber zugute kommt natürlich, also dieser Bewegungsapparat, den die da haben, die Art und Weise, was sie eben sagte, wird denen auf jeden Fall zugute kommen, denn die fangen schon in sehr, sehr jungen Jahren an mit dem Waffentraining, ne? Und das ist natürlich total geil, wenn du von Anfang an irgendwie sehr bedacht in deiner Bewegung bist oder sehr leichtfüßig, aber jetzt im positiven Sinne, sage ich jetzt mal, ne? Also das ist natürlich halt, du bringst halt alles Nötige mit, was du halt brauchst, um halt ein schneller Schwertkämpfer zu werden, zum Beispiel, oder Speerkämpfer oder wie auch immer. Ja, und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, ne? Und ihre Waffen und Rüstung bestehen aus den edelsten Materialien, muss man dazu auch nochmal sagen, wie ich finde, oft mit Edelsteinen verziert und von hohem künstlerischen Wert. Und hinzu kommt, dass sie sich, dass sie zugleich robust und filigran halt sind, ne? Das unterstreicht nochmal dieses Künstlerische in der Rüstung. Der wird halt sehr viel. Ja, also es hat dann nicht so viel mit Pragmatismus zu tun, in dem Falle, sondern ist halt sehr viel fürs Auge. Also es erfüllt auch einen ganz guten Zweck, auf jeden Fall. Das wird ja auch so genauso beschrieben, dass sie halt robust sind, dass die halten schon, die Rüstung halten schon einiges aus, ne, genauso wie die Waffen. Aber trotzdem ist so diese, ja.
Die haben immer noch Zeit, da so kleine Edelsteine zu verarbeiten.
Ja, es ist halt, es sind halt so, es unterstreicht nochmal so dieses Ding, vielleicht so der perfekte Krieger, ne? Und also diese These vom perfekten Krieger vielleicht und diese Kultiviertheit und das alles und ja, mein Gott, ne? Aber auch natürlich, also nicht nur ihre überlegene Kultur unterstreicht das, sondern auch, oder denen zufolge nach ihre überlegene Kultur, sondern auch ihren Übermut und ihre Arroganz halt anderen Völkern gegenüber. So, damit zeigt man ja schon auch so ein bisschen so, ich bin ein bisschen geiler als mein Nachbar oder finde mich geiler als mein Nachbar. Ob das dann wirklich so ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Da kommen wir später an späterer Stelle noch dazu. Aber das wäre erstmal das dazu und das sollen dann so die körperlichen Merkmale und deren Mentalität im Groben erstmal gewesen sein.
Genau, dann können wir auch mal übergehen zur Geschichte und dem Ursprung der Hochelfen. Denn das ist ja auch, da haben wir uns ja schon in den ersten 2 Folgen im Endeffekt so mehr oder weniger mit beschäftigt, dass eben die Hochelfen entweder von den Alten geschaffen wurden oder zumindest stark von ihnen unterstützt wurden, weil es eben so eine perfekte Zivilisation war und die halt eine gute Basis gebaut haben, um eine Welt zu bevölkern. Und da haben wir ja schon mal darüber geredet, dass dann eben das so ein bisschen in die Binsen gegangen ist, weil das Chaos nun mal in die Warhammer-Welt eingefallen ist. Da haben die Hochelfen ja auch mit den Ex-Menschen zusammen einen Bärenanteil dessen geleistet, sich dem Chaos entgegenzustellen. Und angeführt wurden die Hochelfen damals eben vom ersten Phönixkönig Nerion. Und dieser König war eben auch der, der mit den Hochelfen dann eben das Chaos zurückschlug. Das Problem war aber, dass er dafür das Schwert des Kain gezogen hat. Das ist eine Waffe, die im Endeffekt eigentlich für den Gott Kain geschaffen wurde. Und das ist eine wahnsinnig mächtige Waffe, die dann eben in die Hand von Anarion gefallen ist, die den Träger wahnsinnig mächtig macht, aber eben halt auch wahnsinnig macht.
Es ist also die elfische Arschkarte, die man halt so ziehen kann, ne? Im Spiel
ist ja, es ist eben, also du steigst wirklich so in den Rang eines Demigods auf, du wirst aber langsam wahnsinnig. Du wirst halt immer paranoider und siehst hinter allem eben Feinde.
Du weißt es jetzt vielleicht noch nicht, aber dein Leben wird von Tag zu Tag beschissener werden, mein Freund.
Ja, das war halt notwendig wirklich, um Ulthuan zu retten. Das markierte aber auch den Beginn des Abgangs in die Dunkelheit für die Hochelfen. Man muss eben wissen, die Hochelfen waren früher einfach nur die Elfen, das war eben ein Volk. Und mittlerweile, da kommen wir dann später noch zu, gibt's eben die Hochelfen, die Dunkelelfen und die Waldelfen. Und weshalb das so ist, ist eben die sogenannte Abspaltung beziehungsweise der Bruderkrieg. Denn Anarion ist halt ein Elf, der ist halt alt geworden, aber irgendwann hat er sich geopfert beim, ich glaube, zweiten Krieg gegen das Chaos. Und vorher hat er aber mehrere Kinder gezeugt. Und davon waren zwei sozusagen seine eigenen, mit der Immerkönigin. Und ein weiteres wurde aber mit einer gewissen Murathi gezeugt. Und das war eben Malekith, sein unehelicher Sohn. Und nachdem Anarion dann eben gestorben ist, wäre Malekith eigentlich der nächste Phönixkönig gewesen, weil er der einzige überlebende Sohn war. Er wurde aber vom Rat der Hochelfen abgelehnt als nächster Phönixkönig, sah sich dadurch halt verraten und löste halt einen Bürgerkrieg unter den Hochelfen aus. Und im Endeffekt wurden die Elfen, die sich Malekith angeschlossen haben, von Ulthuan vertrieben und sind nach Naggaroth gegangen und wurden eben zu den Dunkelelfen. Und dadurch wurde das Volk der Hochelfen eben in Hochelfen, oder das Volk der Elfen wurde dadurch in Hochelfen und Dunkelelfen geteilt.
Da würde mich jetzt mal was interessieren an der Stelle so ein bisschen. Das hat nicht viel mit dem Thema zu tun, so gesehen, aber es gibt ja auch eine fragwürdig umstrittene Band irgendwie mit selbigem Namen, also Naggaroth. Mich würde mal interessieren, woher kommt die Inspiration für den Namen?
Also die Stadt, in der Malekith seine Anhänger fand, hieß, glaube ich, Naggarith. Und im Endeffekt ist es einfach nur, also die Stadt wurde dann zerstört von den Hochelfen und dann sind sie in ein Gebiet geflohen und haben eben Naggaroth gegründet. Ich weiß nicht, ob das Wort tatsächlich aus dem Warhammer-Universum kommt oder ob
wäre halt geil, wenn es so wäre, ne? Und dann so irgendwie so 80er, 90er Jahre mäßig, wie das irgendwie üblich war. Ja, lass mal irgendwie eine Black-Metal-Band gründen. Wir brauchen jetzt einen Namen. Okay, gut, gib mir doch mal bitte gerade irgendwie Herr der Ringe-Buch X oder D&D-Buch X oder Warhammer-Buch X und schlag mal auf Seite 4 auf. Mal gucken, ob da irgendwas Cooles steht.
Naja, wahrscheinlich. Also ich meine, die Dunkelelfen sind ja auch so die absolute Edgelord-Fraktion. Wahrscheinlich ist es dann einfach irgendwie
eine Band. Nein, nein,
dann zu sagen, die doch nicht. Ja, wir nehmen die coolen Elfen, die nur aus Hass bestehen und so, weil krass.
Die sind die Hasselfen, okay, gut.
Also es gibt halt bei Tolkien gibt es Nargothrond, das ist ein Noldor-Königreich gewesen.
Stimmt, ja.
Okay, das sagt mir alles gar nichts.
Ja, das ist Silmarillion. Streberkram.
Ja, da bin ich raus. Tut mir leid. Ich bin absolut oberflächlicher Herr der Ringe. Möger.
Aber ja, angeblich soll diese Black-Metal-Band sich von der Black-Metal-Band Gorgoroth inspiriert haben und dann anscheinend sich aber tatsächlich bei Warhammer Fantasy entlehnt für den Namen. Nargeroth, sagt Wikipedia.
Also wahrscheinlich tatsächlich, lass mal irgendwas richtig böse klingendes und ja, die krassen Dunkelelfen, die alle hassen nehmen und so. Genau, wen ich jetzt noch vergessen hatte, waren halt die Waldelfen. Das waren im Endeffekt einfach Elfen, die, auf die kommen wir später auch noch zu sprechen, die sich eben in einen Wald zurückgezogen haben in der alten Welt, der von den Alten auch erschaffen wurde und im Endeffekt da verblieben sind, als sich die restlichen Elfenkolonien in der alten Welt wieder zurück nach Uthwan gezogen haben. Die Zeiterfassung der Hochelfen ist eben zyklisch. Es gibt eine Jahreszahl, die hängt aber am jeweiligen Phönixkönig und jedes Mal, wenn ein neuer Phönixkönig gewählt wird, beziehungsweise eben der alte Phönixkönig stirbt und dann ein neuer gewählt wird, dann beginnt die Jahreszahl erneut bei 1, was ja Sinn macht bei Phönix wegen Erneuerung und so, ne? Klick, klack. Wenn man dann sich die Gesellschaft der Hochelfen anguckt, da kann man im Endeffekt einfach sagen, das ist eine Monarchie, die eben unter dem Phönixkönig, der wird in einem Flammenritual gewählt, eben geleitet wird. Und der Adel dominiert die Politik. Das ist eine starke Verbindung zur Magie und Kriegskunst. Und die Gesellschaft ist eben auch stark ritualisiert mit einem Fokus auf Ehre, Pflicht und Tradition. Deswegen tragen auch viele Hochelfen im Adel den Titel Prinz. Der ist nicht unbedingt erblich. Das wird einfach an Leute vergeben, die bedeutende magische Gegenstände besitzen. Und wenn diese bedeutenden magischen Gegenstände verloren gehen, dann verliert auch der Träger den Titel Prinz. Uthuan an sich ist in 10 Königreiche unterteilt. Das ist im Endeffekt aber einfach wie die Staaten im Imperium, würde ich mal sagen. Soweit zur Geschichte und ein kleiner Ausblick der Gesellschaft der Hochelfen.
Ja, und weil du sie gerade erwähnt hattest, Uthuan ist das sagenumwobene Heimatland der Hochelfen und ist halt nicht nur ein Ort, es ist ein Mythos, ein Reich, das aus Magie, Disziplin, uralter Weisheit und erstaunlicher geografischer Vielfalt besteht. Und es ist eine riesige, ringförmige Insel, die im großen Ozean liegt, zwischen der alten Welt und Nargeroth. Und das Besondere, sie besteht aus 2 Hauptregionen. Dem Inneren Reich, das Innere Königreich, und dem Äußeren Ring, der auch die Äußeren Königreiche genannt wird. Und in der Mitte liegt Eataine mit der Hauptstadt Lothern, dem Tor zur Welt. Eine gewaltige, beinahe uneinnehmbare Hafenstadt, die von magischen Barrieren und Flotten geschützt wird. Und rundherum findet man dann die äußeren Regionen, die jeweils ihre eigene Identität und Funktion im Reich haben. Die äußeren Königreiche sind dabei so wie so ein Gürtel aus spezialisierten Regionen, der Uthuan schützen soll. Da haben wir Kalidor im Südwesten, das ist die Heimat der Drachenprinzen. Das ist da sehr gebirgig und ja mit starker alter Magie durchzogen. Dann haben wir Shrace. Das ist wild und bewaldet. Da haben wir vor allem Jäger und Axtkämpfer ansässig. Und von dort kommen viele der berühmten weißen Löwen. Dann haben wir noch Nargeroth mit Y, nicht zu verwechseln mit Nargeroth. Das ist die Heimat der Schattenkrieger. Tiranok, das ist ein mächtiges Königreich gewesen, wurde beim Kataklysmus fast vollständig überflutet. Heute ist es ein Ort wilder Reiter. Dann haben wir noch Eliron, das ist das Land der Pferde. Die edlen Reiter der Azur kommen von hier und es sind die besten berittenen Krieger der Insel. Yfrisee, dort leben die Nebelwächter und ja, irgendwie scheint da die Realität durch diesen Nebel so ein bisschen beeinflusst zu werden. Und in Kothic an der Nordküste leben vor allem halt Seefahrer und Kundschafter. Im Zentrum Uthuans liegt Zafiri, das Land der Magier und der Weißen Türme. Hier steht auch der Turm von Hoet, in dem die größten Gelehrten und Magier des Reiches ausgebildet werden. Es ist der spirituelle und magische Mittelpunkt der gesamten Hochelfen-Zivilisation. Und drumherum liegt Avalon, das ist das verwunschene Reich der ewigen Königin, überzogen von uralten Wäldern, in denen die Natur selbst von Magie durchdrungen ist. Und schließlich gibt es natürlich noch Eirtwine, das ist das wirtschaftliche Zentrum, also das ist am ja, reichsten, mächtigsten, genau. Und so schön Ulthuan ist, ist es natürlich, wie alle anderen auch, immer von außen bedroht und hat deswegen natürlich auch ein außergewöhnliches Militär. Die Streitkräfte der Hochelfen basieren auf einer Kombination aus so jahrtausendelanger Erfahrung, höchster Disziplin und magischer Unterstützung. Jede Region stellt eigene Truppentypen. Dann gibt es die Speerträger und Bogenschützen, die sogenannten weißen Löwen, die mit schweren Äxten ausgerüstet sind, die selbst durch Chaosrüstung schneiden können. Wir haben die Schwertmeister von Hoet, Drachenprinzen von Kalidor und die Phönixgarde aus Aelorn. Das sind Elitekrieger mit Flammenspeeren. Die schon erwähnten Schattenkrieger sind Meister der Guerillakriegsführung und Spionage. Und aus Sufferi kommen die Magier, die maßgeblich die Armeen der Hochelfen unterstützen. Und was generell die Armeen unterscheidet von anderen, ist halt, sie ziehen nur in den Krieg, wenn es notwendig ist. Dann aber halt mit tödlicher Präzision. Hochelfen agieren mit eleganter Koordination. Ihre Truppen sind nie plump oder grob. Sie kämpfen, als wäre es ein Tanz. Jeder Schritt, jeder Schlag ist durchdacht. Die Armeen wirken oft klein, aber durch Geschwindigkeit, Reichweite und Magie holen sie halt alles raus, was möglich ist. Und sie haben Drachen. Also das kann halt nicht jeder von sich behaupten. Das ist halt einfach oft kriegsentscheidend. Genau.
Ja, sehr schön. Denn soll es das gewesen sein, glaube ich mal, von den Hochelfen. Da können wir eigentlich den Sack zumachen. Oder? Und würden direkt, wenn ihr keine Einwände habt, einmal weitergehen zu der nächsten, ja, zu der nächsten Elfenfraktion, den Waldelfen oder auch den Azrai von Arthur Lauren, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie sieht's aus?
Ach, immer. Ich mag die Waldelfen lieber als die Hochelfen, muss ich
sagen. Voll, voll. Das ist nämlich auch die Fraktion, die ich eben meinte, in meinem Fall. Also die Waldelfen, die feiere ich schon ziemlich ab, muss ich sagen. Im Gegensatz zu den Hochelfen, die finde ich halt einfach ein bisschen anstrengend. Ne, das ist halt so ein bisschen mehr meine Kragenweite. Die finde ich auch ganz nett auf jeden Fall. Und da vorweg einmal zum Ursprung und Geschichte. Die Waldelfen oder auch die Azrai sind eine Abspaltung der Hochelfen, wie eben ja schon erwähnt wurde, die nach dem Rückzug der Elfen nach Ulthuan in der alten Welt verblieben sind. Diese Elfen ließen sich im mystischen Wald Athelorn nieder, das ist ein uralter, magisch durchsetzter Ort an der Grenze zwischen meinem heißgeliebten Bretonia und dem Imperium, was auch nicht ganz so scheiße ist. Und dort gingen sie halt eine ganz innige Verbindung mit den Waldgeistern, die da hausten, ein, wodurch sie eine neue elfische Kultur etablieren konnten oder wodurch diese Kultur halt entstand. Und anders als, also ein bisschen anders zumindest als bei den Hochelfen, ist die Kultur der Waldelfen geprägt durch Harmonie und dem Schutz des Waldes. Das ist ein ganz großes Ding für die halt. Also die sind alle ein bisschen ruhiger, die sind alle ein bisschen entspannter, sind, glaube ich, nicht so stark von sich selbst überzeugt wie die Hochelfen und machen da so ihr Ding und sind eigentlich auch mit ihren Nachbarn so ganz cool, zumindest zweckmäßig.
Ja, also die sind cool mit ihren Nachbarn, solange die Nachbarn halt auf ihrem Grundstück bleiben.
Ja, ja.
Wobei man da sagen muss, das ist auch immer so ein bisschen mal so, weil die Kultur der Waldelfen sich eben auch nach den Jahreszeiten richtet. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, im Frühling sind die dann schon eher netter, da sind die so ein bisschen neugieriger, ein bisschen selbst die Persönlichkeit der einzelnen Waldelfen richtet sich nach den Jahreszeiten. Dann sind sie im Sommer eben stolz und leidenschaftlich. Im Herbst werden sie dann schon wieder so melancholischer und ziehen sich so ein bisschen mehr zurück. Und im Winter sind die halt voll gepolt auf Isolation, auf Härte und auf Rache. Also denen ist halt auch wirklich jeder, der dann den Wald betritt, der wird halt einfach verjagt oder sofort umgebracht. Da kommen wir dann wahrscheinlich später auch nochmal drauf, weil die haben halt eine spezielle Symbiose eben auch mit diesem Wald. Ansonsten leben die Waldelfen eben auch in Sippen, die jeweils bestimmte Territorien und Aufgaben in diesem Wald übernehmen. Und die leben eben nicht in klassischen Städten, sondern das sind so kleine Siedlungen, die in die Natur des Waldes integriert sind. Und es gibt eigentlich normalerweise nicht so eine starre Hierarchie. Es geht immer darum, dass der Wald im Gleichgewicht bleibt. Und deswegen ändert sich da auch schnell was. Andererseits gibt es aber zwei Personen, die an der Spitze der Gesellschaft sind. Das ist halt einmal Orion, das ist der König des Waldes. Und der ist halt auch nicht nur der König, sondern der ist halt ein Avatar des Jagdgottes Kurnus. Und Ariel, das ist die Königin und die Verkörperung der elfischen Fruchtbarkeitsgöttin Isha. Genau, ansonsten kann man gar nicht mehr so viele, also es sind eben stark isolatorisch geprägt, ne? Also die möchten gerne ihr eigenes Ding machen, die Waldelfen eher noch als die Hochelfen. Die Hochelfen haben ja zumindest einzelne Kolonien oder einzelne Berater in den Städten anderer Völker. Die Waldelfen wollen wirklich einfach in ihrem Gebiet bleiben. Die haben auch überhaupt keine Ambitionen, sich irgendwie auszubreiten. Die wollen einfach nur ihren Wald schützen und sonst eigentlich in Ruhe gelassen werden.
Ja, und ich würde sagen, damit verbleiben wir heute bei den Waldelfen. Den Rest machen wir in unserer nächsten Folge, wo es dann auch um die Dunkelelfen gehen wird. Also freut euch auf nächsten Monat.
Waldelfen 2 und Dunkelelfen.
Exactly. Und uns bleibt jetzt eigentlich nur noch, wie immer, die Playlist Hellebarden und Höllenglocken bei Spotify. Jeremy, was hast du dir überlegt?
Ich habe mir überlegt, weil ich es langsam ein bisschen schwierig finde, für die verschiedenen Fantasy-Völker jeweils immer mittelalterliche Musik zu finden, die genau in das Thema passt. Nehme ich einfach einen Song, den ich in letzter Zeit relativ viel gehört habe, weil ich das Spiel auch wieder ein bisschen gespielt habe. Von der Band habe ich schon wieder vergessen, habe ich aber Grabowski vorhin gesagt, auf jeden Fall die Titelmelodie von Baldur's Gate 3.
Ja, ich habe mich ganz klischeehaft für das Elfenlied von Herr der Ringe entschieden, Rivendell von Howard Shore.
Ach, schön.
Beides eine sehr gute Wahl und ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, selbstverständlich, dass ich vielleicht doch dieser Fraktion, die ich eigentlich nicht so nice finde, dann doch irgendwas abgewinnen kann. Und deswegen habe ich mich für Never Gonna Give You Up entschieden. Aber von Bar to the Core. Also wenn man alle Stricke reißen auf Spotify, gerne mal nach Bar to the Core suchen. Da gibt's Oldies und auch zeitgenössische Musik auf Mittelalter getrimmt. Sehr zu empfehlen. Kommt sehr gut. Man kann das ein oder andere Mal gut schmunzeln auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, das hätte im Mittelalter genau so funktioniert, ohne Scheiß. Banger bleibt Banger und deswegen Never Gonna Give You Up. Hat mit euch wieder richtig viel Spaß gemacht, war richtig geil, vielen Dank dafür.
Danke sehr. Dann bleibt ja eigentlich nur noch eins zu sagen, folgt uns auf Instagram, Altdorfer Herold Podcast, folgt bei Spotify, falls ihr es immer noch nicht tut. Und Spotify hat jetzt eine Kommentarfunktion, ihr könnt unter den einzelnen Folgen kommentieren. Schreibt doch gerne, wie ihr es fandet oder gut oder schlecht oder Anregungen, Wünsche.
Alles okay, außer Morddrohungen.
Ach, die sind auch okay, die können wir anzeigen.
Wir freuen uns über alles, Anregungen und Aufregungen. Alles toll, immer raus
so,
damit.
Jede Presse ist gute Presse.
So sieht's aus.
Damit entlassen wir euch in die Nacht, den Tag, den Morgen. Und bis nächsten Monat, Freunde.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.